Ja, die Tage am Ende des Jahres werden ja oft benutzt dazu, um Rückblick zu halten. Eine andere Art Rückblick geschickt eigentlich eher automatisch, nämlich dann, wenn wir Menschen begegnen, die uns einmal verletzt haben, vielleicht häufiger, oder die uns enttäuscht haben. Wie reagieren wir dann? Um so eine Begegnung bzw. um so eine Erinnerung geht es in dem heutigen Predigtabschnitt. Das Thema ist Vergebung. Der Predigtabschnitt steht im ersten Buch Mose, Kapitel 50, Verse 15 bis 21. Als nun die Brüder Josef sahen, dass ihr Vater tot war, sagten sie: Wie nun, wenn Josef feindselig gegen uns aufträte und uns all das Böse vergelte, das wir ihm zugefügt haben? Darum sandten sie zu Josef und ließen ihm sagen: Dein Vater hat uns vor seinem Tod folgende Weisung gegeben. So sollt ihr zu Josef sagen: Ach bitte, vergib doch deinen Brüdern ihr Vergehen und ihre Verschuldung, dass sie so übel an dir gehandelt haben. So vergib uns doch nun unser Vergehen, wir sind ja doch auch Knechte des Gottes deines Vaters. Da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen. Hierauf gingen seine Brüder selbst hin, warfen sich vor ihm nieder und sagten: Hier sind wir als deine Knechte. Josef aber antwortete ihnen: Seid ohne Furcht, denn stehe ich etwa an Gottes statt? Ihr freilich hattet Böses gegen mich im Sinn, aber Gott gedachte es zum Guten zu wenden, um das auszuführen, was jetzt klar zutage liegt, nämlich dass ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Fürchtet euch also nicht, ich selbst werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete er sie und redete ihnen freundlich zu. Ich denke, die meisten von euch kennen grundsätzlich die Geschichte von Josef und seinen Brüdern, wie er sie als junger Mann, junger Erwachsener oder vielleicht noch als Jugendlicher immer wieder mit seinen Träumen genervt hatte, so dass sie irgendwann, als sie die Gelegenheit sahen, versucht haben, ihn zu beseitigen. Erst wollten sie ihn töten, dann haben sie sich aufgrund des Zuspruches eines der Brüder dazu entschlossen, ihn in die Gefangenschaft zu verkaufen, als Sklave. In eine Fallgrube hatten sie ihn geworfen und dann nach Ägypten verkauft. In Ägypten war er aber durch seine Klugheit, durch die Träume, die er hatte, und durch Gott, der ihm dabei geholfen hat, sie zu deuten, zu Ansehen und Macht gekommen. So war er sogar aufgestiegen bis zum zweiten Mann im Staat, der zweite Mann nach dem Pharao. Das Entscheidende war ein Traum des Pharaos gewesen, bei dem sich der Pharao keinen Reim machen konnte auf das, was er da geträumt hatte, wo er aber merkte, da steckt eigentlich mehr dahinter. Und Gott hat Josef diesen Traum gedeutet. Ihr kennt es wahrscheinlich von den 7 fetten Jahren und den 7 mageren Jahren, wie das so in der Luther-Übersetzung so schön heißt. 7 Jahre, wo sie überreich geerntet haben, und 7 Jahre, die darauf folgten, wo es in der Ernte gemangelt hat. Josef, durch Gott mit der nötigen Klugheit ausgestattet, hatte Getreidesilos bauen lassen und so nicht nur die Ägypter, sondern auch seinen Vater, seine Brüder und viele andere Menschen aus seinem eigenen Volk vor dem Verhungern gerettet. Und jetzt, in dieser Situation, war der Vater, der quasi immer noch als Puffer zwischen den Brüdern und Josef gestanden hat, verstorben. Und bei den Brüdern schlägt das schlechte Gewissen. Sie fürchten die Rache des mächtigen Bruders. Und um ihrer Bitte nach Vergebung Nachdruck zu verleihen, zitieren sie den von Josef so geliebten Vater. Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Ich denke, eigentlich ist das schon genug, um diese Geschichte zu verstehen, diese Verse, und zu ihrem Kern vorzudringen. Aber lasst uns doch ein wenig weiter diesem Weg folgen, der uns durch diese kleine Geschichte vorgegeben wird. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum er das tat? Als ich mich im Rahmen der Vorbereitung das gefragt habe, dachte ich, wahrscheinlich hat er schon längst vergeben. Und es war ihm peinlich oder er war traurig, dass sie ihm zugetraut haben, immer noch böse auf sie zu sein oder sogar jetzt sich an ihnen rächen zu wollen. Die Tränen, die Josef hatte, weisen auf eine ganz wichtige Sache hin. Eine Sache, die wir als Christen ja auch ganz zentral sehen. Mit der Bereitschaft nämlich, anderen Menschen zu vergeben. Bei Josefs Brüdern ist die Angst sehr groß. Der zweitmächtigste Mann im Staat Ägypten könnte sie ins Gefängnis werfen. Ja, er hat sogar die Macht, sie töten zu lassen. Und wenn man die Situation oder das Geschehen ganz ehrlich betrachtet, Strafe hatten Josefs Brüder verdient. Das, was sie ihrem Bruder angetan hatten, war schändlich gewesen. Egal wie sehr er sie genervt hatte als Ausgangspunkt. Aber ich denke, Josef hat es gespürt. Und wenn wir uns diese Geschichte angucken, spüren wir es auch. Die Brüder sind schon gestraft genug durch ihr schlechtes Gewissen. Ihre Angst, das Bewusstsein, die schlechten Taten getan zu haben und sicherlich auch durch das, was ihnen ihr Vater gesagt hatte, nachdem er dann von ihrer Untat erfahren hatte, wird ihnen im Herzen und im Kopf geblieben sein. Und so kann Josef sie nicht verdammen, keine Rache nehmen. Wie sieht das bei uns aus? Sind schon Menschen an uns herangetreten, um uns um Vergebung zu bitten? Und was haben wir dann getan? Konnten wir ihrer Bitte nachgeben? Oder haben wir die Situation ausgekostet und genossen? Denn schließlich liegt ja ein Stück Macht darin. Genugtuung, wenn wir denjenigen, der uns einmal geschadet hat, ihn jetzt selber leiden lassen zu können. Haben wir vergeben? Haben wir vielleicht nur gesagt, dass wir vergeben, aber im Herzen haben wir es trotzdem noch weiter mit uns herumgetragen? Oder haben wir die Schuld vergeben, sodass die Menschen mit uns unbeschwert neu anfangen konnten? Das Beispiel Josefs will uns dazu führen, denen einen neuen Anfang zu gewähren, die uns darum bitten. Es will uns dazu führen, ihnen die Angst zu nehmen, ihr Gewissen zu lösen und einen neuen Weg im Frieden mit uns zu öffnen. Und so finde ich es toll, dass Josef zu ihnen gesagt hat, fürchtet euch nicht. Denn dann wird klar, warum wir eigentlich immer wieder vergeben und einen neuen Anfang schenken. Können und müssen. Welcher Mensch ist denn wirklich in der Lage, über andere zu urteilen? Wenn wir nämlich unsere eigenen Taten anschauen, da wo wir selber in der Schuld stehen, wer dürfte sich über andere zum Richter aufschwingen, wenn er auf die eigene Schuld schaut, wenn er erkennt, wie bedürftig er selber nach Vergebung ist? Eigentlich gibt es nur einen Richter, Gott. Kein Mensch ist ohne Schuld. Keiner steht darum über dem anderen. Darum hat auch keiner das Recht, einem anderen die Schuld zu behalten und ihn auf seine bösen Taten zu verhaften. Besonders dann nicht, wenn derjenige um Verzeihung bittet. Und ein kleiner Nebengedanke sei auch noch erwähnt, nämlich angesichts unserer eigenen Fehlbarkeit kommen wir doch auch immer wieder in die Lage, die Vergebung anderer Menschen zu brauchen. Und die kleine Geschichte von der Versöhnung der Brüder mit Josef hat noch eine andere Botschaft für uns. Eine, die an vielen anderen Stellen im Alten und im Neuen Testament ebenfalls uns nahegebracht wird, Diese Botschaft wird hier so formuliert: Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Ihr Lieben, was wissen wir denn vielleicht, was vielleicht Tage, Monate oder Jahre später aus dem werden kann, was wir heute beklagen? Gott weiß es. Wie oft konnten wir schon sehen, nachdem eine geraume Zeit vergangen war, dass sich böse Befürchtungen, die wir mit den eigenen oder den Taten anderer verbunden hatten, auf ganz wunderbare Weise zum Guten gewendet haben. Gott hat es im Vorhinein gewusst. Und es ist eben auch so, dass die Bosheit, die andere Menschen einander tun, von Gott zu guten und hilfreichen Taten umgewandelt werden können. Ein persönliches Beispiel von mir war, als wir in Rendsburg die Gemeinde geschlossen haben, und hatten wir ja auch in den letzten Jahren davor eine Verwalterin eingestellt. Und zwischen ihr und mir hat es immer wieder mal so ein bisschen gekriselt, weil ich einerseits als Mitglied der Gemeinde, die sie angestellt haben, war, aber nicht der direkte Verbindungsmann gewesen bin, gleichzeitig aber als Mieter im Haus, für das sie wiederum die Verantwortung als Verwalterin übernommen habe, gewohnt habe. Und so war das natürlich auch für sie keine ganz leichte Situation. Und außerdem habe ich so manches Mal gemerkt, dass sie gerne zwar das Geld einstrich, was wir ihr bezahlt haben, aber möglichst wenig dafür tun wollte. Und so hat es so zwischen uns immer wieder mal gekriselt. Und als dann der Hausverkauf anstand und ich ausziehen wollte, hatte ich auch das Ganze schon so terminiert und organisiert, dass ich zum Hausverkaufstermin auch ausziehen konnte. Und so rief ich sie, oder hatte ihr ich hatte sie angerufen und nachgefragt, ob wir dann eben am Hausverkaufstermin, an dem 30. die Wohnungsübergabe auch machen können. Und dann hat sie mir mündlich erstmal zugesagt. Und dann habe ich entweder am Tag nachher oder am gleichen Nachmittag noch eine E-Mail von ihr bekommen, wo sie eine Reihe von Bedenken aufgeführt hatte, die angeblich gekommen waren, und sie hat den Termin abgesagt. Ich habe dann gleich mit unserem Hausverkaufsverantwortlichen Kontakt aufgenommen. Der war aber dann zu dem Zeitpunkt auch nicht erreichbar. Und ich musste mich jetzt entscheiden, was mache ich? Sie hat die Wohnungsübergabe abgesagt und ich wusste nicht, was tue ich. Also habe ich alles gecancelt, gesagt, okay, das klappt nicht. Ich kann nicht ausziehen zu dem Termin. Und haben wir das anders geregelt. Das ging alles auch ganz gut über die Bühne. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, ich war mir nicht sicher, hat sie diese Bedenken nun wirklich gehabt oder hat sie die nur gehabt, um mir eins auszuwischen? Weil regulär hätte ich noch 2 Monate in der Wohnung bleiben müssen. Also meine Kündigungsfrist war noch nicht so, dass ich da hätte offiziell raus. Ich war also abhängig vom Entgegenkommen des Vermieters sozusagen. Ich weiß es nicht, ob mein Verdacht, dass sie mir das gemacht hat, weil sie mir eins auswischen wollte, oder ob sie das tatsächlich wegen dieser Bedenken gemacht hat. Ich kann es nicht sagen. Und im ersten Augenblick, es hat sicherlich auch ein paar Tage gedauert, habe ich gedacht, oh, das war nicht so doll, und war ihr ziemlich ärgerlich über sie. Und dann habe ich gemerkt, als ich nachher ausgezogen bin, mein Plan mit dem Auszug wäre komplett schief gegangen. Das hätte an dem Tag gar nicht alles funktioniert, weil was ich zum Beispiel auch machen musste, an dem Tag hatten wir auch den Hausverkauf, wir mussten also auch das Haus übergeben, und da war ich auch mit involviert dabei. Also hätte ich nicht nur mich um meinen Kram, sondern auch um den Hausverkauf kümmern müssen. Und einige andere Sachen haben mir im Nachhinein gezeigt, auch egal, ob sie das nun wirklich aus den Bedenken heraus getan hat oder um mir eins auszuwischen, es war gut gewesen. Und so habt ihr vielleicht auch Situationen und Geschichten, wenn ihr im Nachhinein über euer Leben nachdenkt, wo es so gewesen ist, dass Dinge, die erst einmal völlig quer standen, im Nachhinein sich als gut erwiesen. Gott sagt, denen, die ihn lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und so könnt ihr vielleicht auch die ein oder andere Geschichte dazu beitragen. In der alten Geschichte wird es im Blick auf Josef so gesagt: Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Dadurch, dass die Brüder so schlecht mit Josef umgegangen waren, das genau hat Gott genutzt, um sein Volk Israel über diese Hungersnot hinweg zu helfen. Wir haben das vielleicht in anderer Weise erfahren, Urteil oder Aussprüche, die uns verdammen sollten, die haben vielleicht das genau das Gegenteil bewirkt. So hat uns jemand gesagt, aus dir wird nie etwas, und hat gerade dadurch unseren Trotz und unseren Fleiß angeregt, und es ist etwas aus uns geworden, mit Gottes Hilfe. Etwas, was wir selbst vielleicht gar nicht für möglich gehalten hätten. Ein anderer hat erleben müssen, wie ihm ein Traum, ein Plan, vielleicht ein Berufswunsch kaputt gemacht worden ist. Dann hat sich das Leben ganz anders entwickelt, und als er wieder einmal daran gedacht hat, hat er gemerkt, er hat sich darin gut eingefunden. Eine Geschichte, die ich in dieser Hinsicht sehr imposant fand, wird in dem Film Mr. Hollands Opus geschildert. Ein junger Mann, Mr. Holland, wird am Anfang gezeigt, wie er engagiert Musik studiert und davon träumt, Komponist zu werden. Und dann ist nach dem Studium aber erstmal Ebbe in der Kasse und er muss sich überlegen, was mache ich jetzt? Und so geht er dann in den Schuldienst, weil gerade Lehrer gebraucht werden, und wird Musiklehrer. Und man sieht dann seine Entwicklungsstufen, wie er sich zwar wie er einen Unterricht macht, aber mit sich nicht um die Schüler kümmert. Einmal muss ihn seine Direktorin darauf hinweisen, wenn Sie hier arbeiten, dann tun Sie es ganz. Und der Schulunterricht ist nicht das Einzige, was wichtig ist, sondern es geht auch darum, sich um die Schüler zu kümmern. Und dann sieht man, wie er das macht. Eine der Geschichten ist, wie er mit einem Mädchen, die Geige spielt oder ein anderes Instrument, die an einer Stelle, in einem Stück, immer wieder an der gleichen Stelle stolpert. Wie er sich darum bemüht, mit ihr immer wieder dieses Stück durchgeht und sie am Verzweifeln ist. Und irgendwann kommt er auf den Trichter und sagt ihr, lass die Noten weg, spiel aus dem Gedächtnis, so oft wie du es schon gespielt hast, hast du es schon im Kopf. Du musst gar nicht mehr auf die Noten schauen. Und siehe da, dann klappt es. Der Film geht weiter mit vielen Einzelheiten und am Ende kriegt man mit, gegen Ende hin, wie er sich darüber aufregt, dass Lehrerstellen gestrichen werden und sein eigener ist davon auch betroffen. Und jetzt denkt zurück an die Situation am Anfang, wurde er Lehrer, weil er Geld brauchte. Und am Ende hatte er sich in dieses Leben hinein so hineingefunden, dass er sich darüber aufgeregt hat, dass seine Lehrerstelle abgebaut wurde. Seinen Traum vom Komponieren hat er aufgrund der Zeitbelastung sicherlich nicht mehr so stark hingekriegt, aber ein Stück hat er fertiggestellt. Ein Stück, das zu seiner Pensionierung von seinen Schülern aufgeführt wird. Eine dieser Schülerinnen ist jenes Mädchen, um das er sich so bemüht hat, und die ist inzwischen Senatorin geworden. Gott gedachte es gut zu machen. Zunächst ist das ja eigentlich nur eine Behauptung. Aber wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, dann bin ich mir sicher, werden wir das ein oder andere Beispiel in unserem Leben oder im Leben anderer dafür finden, dass dieses Wort wahr ist. Dass diese Behauptung eine Verheißung ist, ein Versprechen Gottes, zu dem er steht. Und das immer wieder auch in unserem Leben gestimmt hat. Zwei Gedanken, ihr Lieben, denke ich, können wir aus dieser Geschichte mit nach Hause nehmen. Der erste ist, es ist gut, wenn wir einer dem anderen von Herzen vergeben. Es ist ja nicht an uns, unsere Schuld, die Schuld den anderen zu behalten, eine Schuld, die Gott ihnen vielleicht schon längst vergeben hat. Denn dann ist es gut zu wissen, Gott allein ist der Richter. Ihm steht es zu urteilen. Und der zweite Gedanke, es ist gut, wenn wir davon ausgehen, dass Gott auch noch aus der größten Bosheit und aus dem schlimmsten Unglück noch etwas Gutes machen kann, etwas Hilfreiches und Heilsames für uns. Amen.